Wenn man einmal draufgekommen ist, dass es nicht nur die materiellen Dinge sind, sondern wie du sagst, dass es viel mehr gibt, die Familie, die Freunde, Gesundheit und so weiter, muss man sich vielleicht hin und wieder daran erinnern, aber wichtig ist einmal draufzukommen.
Natürlich sind wir mega stolz drauf, einfach Menschen zu helfen, da finanzielle Freiheiten zu erlangen. Wir wollen einen ganz klaren Mehrwert schaffen. Das ist für mich das Wichtigste.
Hallo zurück, mein lieben Andreas Ehrenhofer, zum Block 2. Jetzt geht's darum, wir haben im Block 1 schon viel über dich persönlich erfahren, sehr viele Insights bekommen, sehr tiefe Insights, muss ich ehrlich gesagt sagen, Respekt dafür, ja, dass du es auch so erzählst, muss ich sagen, ist ja nicht so immer üblich, dass man immer alles so genau erzählt, aber ich glaube, das macht dich ja auch aus und das macht dich auch so authentisch, mein persönlicher Respekt davor. Jetzt im Block 2 geht es um die vergangenen Erfolge und auch die Anforderungen an einen Profisportler, weil du bist ja Profi, du hast ja im ersten Block schon erzählt, dass du sehr viel auch Team aufbauen musst und schauen musst, wie Physio, das. Aber vorweg noch eine Frage, weil wir über Momente gesprochen haben in deiner Karriere. Gibt es einen Moment in deiner Karriere bis jetzt, auf den du am meisten stolz bist? Gibt es den eigentlich?
Oh, es ist sehr schwer, auf einen Moment zurückzugreifen, weil es natürlich so gewisse Meilensteine gibt, die einfach ganz wichtig wären. Und wenn einer rausfallen würde, würden die anderen auch, würde es anderen nicht geben. Und natürlich gemein, jetzt, wenn man einen herausnimmt für die anderen, aber der verrückteste Moment oder der stolzeste Moment im Sport war da wahrscheinlich schon, als ich meinen Weltrekord geschwommen bin, so einen 200 Meter Brust. Wahnsinnig anstrengendes Rennen. Bei der Hälfte habe ich mir schon gedacht, ich kann nicht mehr. Aber wirklich? Ich wusste, ich bin schnell und ich muss jetzt, wenn ich es doch irgendwie schaffe, das durchzuziehen, dass da eine Wahnsinnszeit rauskommen kann. Und als ich dann anschlag und auf die Tafel schaue und es steht gleich groß, WR, World Record, das war damals in Italien, kann man nicht beschreiben, was in einem Folge
ist. Obwohl
ich körperlich komplett hin war, bin damals 4 Minuten 10 geschwommen auf diese 200 Meter Brust, körperlich komplett am Ende, auf einmal hat man trotzdem irgendwo die Energie fürs Jubeln wieder her. War echt verrückt, ein langer Traum von mir. Ich habe immer gesagt, ich möchte gerne Paralympics Gold holen und sagen können, ich bin der schnellste Schwimmer der Welt. Mit dem Weltrekord bin ich jetzt auf dieser Distanz quasi zur Zeit der schnellste Schwimmer der Welt, plus seit Beginn der Aufzeichnungen. Also es war noch nie mit der Behinderung, wer so schnell auf dieser Strecke. Ist schon sehr besonders. Ein wahnsinniger Glücksmoment in meiner Karriere, hat mich wahnsinnig beflügelt, in den Trainings Gas zu geben, diese Zeit noch einmal unterbieten zu wollen, noch einmal dieses World Record für mich zu sehen. Und das Zertifikat hat zu Hause einen Ehrenplatz bei mir. Das war schon ein sehr besonderer Sportmoment.
Geil, weil du gesagt hast, du wusstest, dass das schon schnell ist. Wie? Einfach nur durch Schwimmen, weil du schaust ja nicht drauf auf die Anzeigetafel, oder kriegst du das mit?
Nein, überhaupt nicht. Also gerade beim Brustschwimmen, der Kopf ist viel unter Wasser und dann nur kurz zum Atmen nach oben. Also du hast da nirgends der Zeit, die du siehst oder so.
Das war rein von meinem
Gefühl, dass ich schnell bin. Es hat sich auch schnell angefühlt und ich habe mich dementsprechend auch schon sehr ermüdet gefühlt, weil ich einfach die ersten 100 Meter schon sehr Gas gegeben habe. Ein Vorteil für die Endzeit natürlich, wenn man es dann nicht bis zum Ende durchziehen kann, ist eine Katastrophe, weil dann ist die Zeit irgendwas. In dem Fall hochgebrokert und hochgewonnen.
Geil, geil. Auch eine spannende Frage, wenn du nicht Schwimmer geworden wärst, hättest du dir eigentlich einen anderen Beruf vorstellen können oder war das so hopp oder drop? Also so ein Motto, ich mache das oder ich mache gar nichts. Oder gibt es irgendeinen anderen Beruf?
Ich hätte definitiv einen anderen Beruf finden müssen.
Klar, so viel, aber
vorweg. Vor meinem Unfall war so mein Traumberuf immer Notarzt im Hubschrauber zu werden, in der Flugrettung. Ich bin ja auch schon seit vielen Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr und war da im vor meinem Unfall auch sehr, sehr viel bei dem Einsatzgeschehen dabei. Und es hat mir schon immer sehr viel gegeben, da für Leute in Not, wenn es darauf ankommt, da zu sein und im besten Fall sogar Leben zu retten. Und das hätte ich sehr gerne auch beruflich gemacht, also da in der Flugrettung dabei zu sein. War nach dem Unfall relativ schnell klar, dass ich jetzt mit dem Rollstuhl nicht mehr Notarzt im Hubschrauber werde, weil bis ich meinen Rollstuhl ins Hubschrauber eingeladen habe, braucht man nicht mehr abheben. Die Sache war dann klar. Bin dann sehr ermutigt worden, trotzdem Medizin zu studieren, weil ich im Rollstuhl trotzdem Medizin studieren kann, aber diese Notfallmedizin war halt für mich erledigt. Das ist geht im Rollstuhl nicht mehr. Und dass ich jetzt im Krankenhaus als Allgemeinarzt im Kreis gehe von Bett zu Bett und mich anranzen lasse, dass den Leuten so schlecht geht, das wäre nicht meins gewesen. Also für das wollte ich Medizin studieren. Und so habe ich dann zum Glück das Studium Medizinische Informatik gefunden, was Medizin und Informatik vereint. Medizin interessiert mich. Informatik habe ich damals in der HTL gelernt und war auch recht gut. Also wäre schade gewesen, das fallen zu lassen. Und so habe ich im Prinzip die zwei Sachen, die mich interessieren und das, was ich gut kann, vereint. Und studiere da mittlerweile jetzt immer noch, weil es im Sport halt nicht mehr so viel Zeit ist, medizinische Informatik. Wahnsinnig spannendes Fachgebiet. Ich glaube, das auch sehr zukunftsrelevant ist. Mhm. Und da bin ich auch im Rollstuhl genau gleich stark wie alle anderen. Also habe da keine Benachteiligung, weil das ist was, was ich halt nicht so leiden kann, wenn ich schon schlechter bin als die anderen im Vorhinein. Und so habe ich, auch wenn der Sport nichts geworden wäre, ich wahrscheinlich jetzt schon den Beruf. Und so ist es halt eine Option, dass ich dann nach dem Sport eventuell in diese Karriere dann einschlagen werde.
Cool. Cool, interessant. Also hast du alles vereint.
Ja, quasi. Ja. Zusätzlich habe ich auch noch den schweren Schicksalsschlag selber durchgemacht. Habe selber eine Querschnittlähmung. Also falls ich vielleicht einmal in die Forschung gehen kann, habe ich dann das medizinische Wissen, das Informatikwissen und selber den Weg einer Reha durchgemacht. Also da hoffe ich schon, dass ich ein gewissen...
Ist das ein Thema für dich da in die Forschung? Könnte.
Ja, definitiv. Also wenn ich vielleicht nach meiner Karriere in der Forschung irgendwo Fuß finde, gerade in der Querschnittlähmung, wäre es für mich ein wahnsinnig große Errungenschaft, wenn ich was entwickeln oder mitentwickeln kann, dass Leute mit der gleichen oder ähnlichen Behinderung nachher einen leichteren Weg zurück ins Leben oder vielleicht sogar einen noch besseren Weg zurück ins Leben haben, dass die es da einfach leichter haben und das wäre schon sehr cool für mich, das zu erreichen. Ja.
Respekt, wirklich Respekt. Also das ist sehr, sehr, sehr cool, muss man dazu sagen. Mir fehlen da die Worte eigentlich. Wir haben vorher geredet auch über das Thema Trainingstag, weil du ja, wie viele Stunden am Tag trainierst du eigentlich? Kann man das so sagen? Oder wie, das sind ja nicht nur eine halbe.
Ja, nein, es geht sich mittlerweile nicht mehr aus. Okay. Begonnen hat es mit einer halben Stunde am Tag, zweimal die Woche. Ja. Die ersten Spaßmomente, sag ich. Ja. Aber es ist natürlich sehr phasenabhängig. Also wir trainieren im Prinzip für einen Wettkampf im Jahr hin. Also man kann Schwimmen nicht das ganze Jahr den Körper on Top-Level halten. Das funktioniert. Ja. Also man muss immer wieder hochtrainieren, dann wieder ein bisschen abtrainieren und dann für den einen Moment auftrainieren. Und so gibt es Phasen, die sehr trainingsintensiv sind, wo man den Körper sehr schwimmen, sehr viele Kilometer schwimmen, sehr viele Stunden in der Kraftkammer verbringen, sehr viel Ausdauer in einem Handelmeter. Dann wieder Wochen, wo es gerade vom Hauptwettkampf weniger Training ist, damit sich der Körper erholen kann, damit wir natürlich mit voller Energie dorthin fahren, nicht mit einem Mordstrom Muskelkater.
Ja, ist klar.
Jetzt zur Zeit ist natürlich sehr anstrengende Woche und jetzt habe ich Montag bis Samstag Training. Sonntag ist immer unser heiliger Tag, wenn es möglich ist, dass wir den freihalten. Und dann habe ich meistens am Vormittag 2 Stunden Training und Nachmittag 2 Stunden Training, wo beim Vormittag eigentlich immer Schwimmeinheit ist. Mhm. Und am Nachmittag ist dann entweder noch einmal eine Schwimmeinheit oder eine Krafttraining-Einheit oder eine Ausdauereinheit oder ein Mentaltraining. Gott sei Dank ein Sportwissenschaftler, der sich das alles überlegt, wie das am besten zusammenpasst, weil zwei Krafttrainings am Tag sind auch ein Schwachsinn. Also das muss man in der Woche alles gut platzieren, dass man den Körper gut aufteilt, die Belastung. Und ich kriege da immer meine Pläne und muss es dann, so gesagt, nur mehr abarbeiten, quasi wie der, unser Sportwissenschaftler das alles geplant hat. Und
aber 2x2 Stunden dann am Tag?
Ja, genau. Manchmal sind es halt dann noch 3 Stunden, wenn wir halt auf Trainingslager sind und dann schwimmen, Kraft kann man schwimmen oder so. Das sind natürlich dann so Intensivwochen, aber im Durchschnitt sind es 2x2 Stunden am Tag und Sonntag Ruhe.
Auch eine, ist es für dich, ich weiß, es ging jetzt deppert, es ist keine Überwindung für dich, aber gibt es auch Tage dabei, wo du aufstehst und sagst, boah. Ja, jetzt ohne Spaß, jetzt ohne Scheiß, sag ehrlich, weil das möchte mich jetzt interessieren, gibt es das?
Ich kann nicht komplett ehrlich sagen und meine ist sogar wirklich eine Überwindung für mich. Also,
schon, oder?
Ich kann definitiv sagen, auch ich habe schlechte Tage. Also, ich bin auch ein ganz normaler Mensch. Wenn man das sagen kann, ich sitze im Rollstuhl, da fahre ich rum. Das macht mich vielleicht ein bisschen besonderer in der Hinsicht. Aber sonst habe ich dieselben Gedanken wie die anderen. Ich denke mir auch manchmal in der Früh, gerade im Winter, heute wäre es urgeil, den Tag im Bett zu verbringen.
Okay, verstehe.
Dann denke ich mir oft, heute wäre es urlässig, Homeoffice zu machen, weil es ja doch seit Corona sehr berühmt worden ist.
Ja.
Auch nur angenehm, manchmal muss man natürlich nicht raus. In der Badewanne wird das Training relativ fad, so gibt es dann wirklich Homeoffice. Also ich muss ja jeden Tag ins Sportzentrum. Aber was halt oft wirklich, wirklich zahre Momente sind, ist tagtäglich der Sprung ins kalte Wasser. Jetzt mache ich die Sportart seit vielen Jahren und man gewöhnt sich trotzdem
dran. Denke ich mal, gell? Das ist zart.
Gerade im Winter, wenn es draußen kalt ist, vielleicht noch finster in der Früh und dann muss
man. Also ist kein beheiztes Becken?
Ja, beheizt schon, aber nicht warm. das ist das Problem. Aber ja, also der
das
Moment.
Das zart dich noch, wirklich, dass ins kalte Wasser reinspringen?
Diese 10 Sekunden, wo ich oft, oder dann manchmal sitze ich, glaube ich, 2 Minuten da, sitze am Beckenrand und schaue nur ins Wasser. Ich denke mir, wie schaffe ich das? Sobald ich drin bin, ist wurscht.
Obwohl du so ein Profi bist, jetzt haben wir nach der
wirklich. Aber manchmal ist diese Überwindung in dieses kalte Wasser.
Okay, das kann ich gut nachvollziehen. Also für alle, die zuschauen, die sagen, ey, gebe mal die Zehe rein quasi und es ist kalt. Oh, ist lieber zu kalt. Das ist, also auch Profis haben das.
Ja, geht nicht weg.
Okay, wirklich. Das ist dann Überwindung.
Es ist, man muss einfach machen. Wenn man sagt, wenn man nicht drüber nachdenkt, ruft rein, dann ist es genau 2 Sekunden schlimm, weil man sich denkt, ich will nicht, macht, man ist drin und fertig.
Okay.
Sobald man beginnt zu zögern, wird es nur schlimm.
Ist es das auch, weil du gesagt hast, dieses Aufstehen, ich möchte mal im Bett liegen bleiben, auch einmal. Was ist dann aber der Entscheidende, diese Fähigkeit oder diese Eigenschaft, ja, dass du dann doch aufstehst quasi und sagst, na, ich muss. Ist es der Freundin, die sagt, komm, Hoppi, steh auf? Oder du selber?
Ja, es gibt da wahrscheinlich viele Antriebe. Ich habe eine Geheimwaffe an Tagen, wo es ganz arg ist.
Welche?
Und das ist meine allererste EM-Medaille.
Okay.
Ich habe 2018 gewonnen, Bronzemedaille über 50 Meter Brust, die sehr, sehr besonders für mich ist. Und die hat zu Hause in der Wohnung einen ganz besonderen Platz, die habe ich dort aufgehängt. Und an Tagen, wo es mich überhaupt nicht freut, ins Training zu fahren, fahre ich zu dem Platz hin und schaue mir die Medaille an. Wenn es ganz arg ist, nehme ich es auch in die Hand. Und jetzt beim drüber reden kriege ich eine Gänsehaut für den Moment, damals, als ich geschwommen bin, meinen Namen sehe, den Dreier, als ich dann bei der Siegerehrung war, diese Medaille umkämpft kriege. So ein geiler Moment, solche Glücksgefühle in mir. Und das ist der Grund, warum ich zum Training möchte, weil ich das wieder erleben möchte.
Ich verstehe, okay.
Ich möchte das also haben, sehr ich stark möchte fokussiert das erreichen, auf das. Okay. Dass ich bei dieses, dass ich anschlage, dass ich sehe, ich habe eine Medaille, dass ich zur Siegerehrung komme, dass ich nachher im Fernsehinterview bin, darüber erzählen kann, wie das Rennen war. Das ganze Jahr sind viele, viele harte Stunden Training, aber für diese paar Minuten ist es sowas von wert. Und wenn ich mich dann wieder zurückversetze in dieses Jahr und diesen Erfolg, und mir denke, für das ist das Training halt wichtig, wenn du das haben möchtest, musst du es machen. Und bin dann vielleicht sogar motivierter als an durchschnittlichen Tagen, obwohl ich vorher überhaupt nicht aus dem Bett raus.
Aber es ist wichtig für die Zuschauer, was auch Zuschauer, glaube, dass jeder braucht ja das Warum. Wenn du jetzt unbedingt auf die Medaille denkst, ist es warum du dich dann motivierst und sagst, na, genau diesen Film lässt abspielen, oder?
Unbedingt, ja.
Und dann?
Also ohne Ziel im Leben ist, glaube ich, eh ganz schwer, irgendwelche harten Arbeiten zu verfolgen, weil da frage ich mich selber, warum tue ich mir das an?
Ja.
Also ganz klar. Und im besten Fall hat man irgendwas schon mal erlebt, dass man sich an diese Gefühle nochmal erinnern kann. Ja. Wenn man das nochmal durchlebt, hat man dieses Glück nochmal im Körper und dann lassen sich auch harte Arbeiten wieder vollziehen, weil man weiß, dort und dort möchte ich hin und für das ist das halt jetzt gerade notwendig.
Wie machen das keine Profis? Weißt du, was ich immer, ich sehe ja ganz viel, gerade Social Media technisch und so weiter. Jetzt reden wir ganz viel. Bei Sportlern ist das so, klar irgendwie, ne? Keiner hinterfragt die Story von dir, sagt, ja okay, ist halt Weltmeister, ist halt das. Keiner hinterfragt das Training, diese Überwindung, das ist ja das Geile, was man, glaube ich, jetzt nicht immer sieht, aber wie könnten das die normalen Menschen machen, die halt aufstehen und sagen, hey, mir zart es überhaupt nicht, ja, hacken gehen, irgendwie Demo, kennst du das? Also wie können das, weil der normale Mensch, der hat nicht Profisport, sagt, ja klar, der hat nicht, logisch, der ist Profi, der muss das machen, ne?
Ja.
Gibt es da einen Tipp von dir, ohne dass wir es jetzt abgesprochen haben, gibt es einen Tipp?
Einen ganz leichten Tipp gibt es. Profisportler sind auch normal Menschen.
Ja, ja, ist klar. Also,
sind auch nur Menschen und man ist zum Profisport hinkommen, weil man halt mal das Training über viele Jahre gut durchzogen, weil man wahrscheinlich gut ist in dem, was man macht. Aber man ist immer noch ein normaler Mensch. Also man hat deswegen nicht auf einmal die Motivation automatisch in sich selber. Also das ändert sich nie. Der Trick ist eben, glaube ich, wirklich das Warum zu finden. Weil leider die wenigsten gehen in die Arbeit, weil es ihnen wirklich Spaß macht. Meistens ist es halt der Sinn hinter, ich muss ja Geld verdienen, weil ich möchte ein schönes Haus für meine Familie haben, ich möchte ein schnelles Auto haben, ich möchte, was auch immer, hat jeder seine privaten Ziele im Leben und das ist ja auch ganz wichtig und muss so sein. Und für viele ist da die Arbeit quasi nicht das Ziel, sondern halt der Weg dorthin.
Oder Mittel zum Zweck. Eigentlich.
Mittel zum Zweck, dann fühlt es sich natürlich oft schwer an, ich muss schon wieder in die Haken fahren.
Ja.
Aber wenn man sich dann erinnert, warum in die Haken fahrt, hey, weil wenn ich jetzt 5 Jahre in die Haken fahre, schön fahre, dann können wir uns endlich das Haus für unsere Familie leisten oder ich kann mir endlich das Auto leisten, mit dem ich schon immer rumfahren wollte, dann zahlt sich das wahrscheinlich aus. Und wenn es mir sich nicht auszahlt, habe ich vielleicht endlich den Ansporn, dass ich sage, gibt es eine andere Lösung für mich, dass ich das Ziel erreiche. Und wenn das nicht die richtige Arbeit ist, dann ist es vielleicht nicht die richtige Arbeit oder was auch immer. Und dann habe ich vielleicht endlich den Sprung, dass ich aus meinem täglichen Alltag, wir sind halt Gewohnheitstiere. Wir haben alle unser tägliches Rad, was wir jeden Tag abspulen und man steht in der Früh auf, fährt in der Arbeit, man kommt heim, tut noch Essen, vielleicht kurz mit der Frau quatschen, wenn man Zeit hat und geht wieder schlafen. Und
so ein Hamsterrad.
Man ist in einem Hamsterrad drin und denkt nicht mehr drüber nach, warum bin ich da drin? Warum mache ich das? Es ist dann nur mehr nervig, die Arbeit, man vergisst, warum man in die Arbeit geht und so. Wenn man sich da wieder mal ein bisschen kurz bremsen kann und kurz rausholen kann und sich erinnert, warum habe ich die Arbeit überhaupt, was ist mir wichtig, wo möchte ich hin, welche Ziele. Falls das nicht passt, kann ich irgendwas ändern. Mhm. Falls vielleicht auch wieder leichter, wenn man sich da erinnert, hey, die Arbeit ist jetzt nicht mega spannend oder cool, aber dafür habe ich ein cooles Leben, habe gutes Geld, mit dem ich dann meine Ziele finanzieren kann. Mhm. Im besten Fall komme ich drauf, dass ich nicht richtig arbeite und ich finde sogar eine Arbeit, die mir Spaß macht. Das ist in meinem Fall, Gott sei Dank, wirklich das Hobby zum Beruf gemacht und es ist, glaube ich, eines der größten Privilegien, die ich in meinem Leben habe, dass ich meinen Traumberuf ausüben darf und jeden Tag gern eigentlich arbeite.
Was cool ist, wenn du einen Spaß an der Sache hast, dann ist es ja keine Arbeit.
Genau so.
Oder ist es für dich eine Arbeit, dass du das machst?
Ich meine, sowohl als auch. Also das Training selber ist natürlich nicht lustig oft. Also das
gut, klar.
Nicht schön
vor
reden.
Allem ins Becken reinspringen, haben wir jetzt gehört.
Ja. Auf der Anstrengung, gerade das Reinspringen, man ist oft körperlich am Ende, es ist anstrengend, die Muskeln tun weh, man kann immer. Also, kennt jeder, der Sport macht, gern den Punkt im Sport. Als Profisportler muss man es natürlich an eine gewisse Grenze treiben, wo man dann sich oft auch wirklich denkt, ich kann nicht mehr. Man muss auf viel verzichten. In den Jahren, wo andere die Party ihres Lebens hatten, habe ich um 21 Uhr schlafen gehen müssen und am nächsten Tag um 6 Uhr Training war.
Ja.
Das sind so Sachen, aber das war meine Entscheidung, das wollte ich so, weil ich möchte das schnellste Schwimmen der Welt werden. Für das ist das halt wichtig. Ja. Und durch das ist mir das dann auch leichter gefallen, gewisse Partys zu verzichten. Wenn man denkt, das ist halt jetzt der Spaß. Ja, die nächste Woche wird vielleicht auch noch mehr drüber reden, aber einen Monat später ist es schon wieder wurscht. So, und ja, da das zu finden, was einem Spaß macht, was einem gut tut, im besten Fall noch mit anderen Menschen gemeinsam. Allein ist es auch immer schwerer, es ist leichter, wenn man sich zusammentut. Dann glaube ich, kann man wirklich auch wirklich anstrengende, auch harte Sachen vollbringen, weil man weiß, warum man es tut und dass es einen weiteren Sinn und Zweck hat.
Also für alle draußen, die zugeschaut haben, es gibt gute Beispiele, neben Andreas natürlich auch noch viele, viele Menschen, die sich ein Ziel setzen, sehr fokussiert sind. Im Endeffekt, ich glaube, das ist ein wichtiges Visualisieren, glaube ich, ist eine wichtige Geschichte. Kommt aus dem Sport eigentlich, ne?
So ist es, ja.
Du siehst dich ja auch schon, so wie du sagst, die Anzeigetafel und du willst das wieder sehen. Das ist ja was im Sport sehr aussieht. Deswegen sagt man oft, mentale Stärke ist natürlich, das ist ja viel mentale Stärke, dass ich weiß, genau das will ich sehen. Mhm. Ja? Und bei privaten Personen kann man sagen, genau das will ich sehen, vielleicht für meine Familie, genau diesen Zustand möchte ich haben. Es geht ja nicht immer und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Unterschied, glaube ich, zu dem, was du jetzt erzählst und was viele Coaches auch draußen erzählen, oft einmal draußen. Die Menschen, die sind sehr materialistisch angekocht. Ja? Ich will das Haus, ich will das Auto. Aber es geht ja, ich würde es jetzt eher sagen, um einen Zustand vielleicht. Ja? Mhm. Wie fühle ich mich wohl? Habe ich Spaß an meiner Arbeit? Ja? Stehe ich gern auf? Bin ich in einem Team? Will ich mit diesen Leuten mich umgeben? Und dann ist ja Geld ja nur Mittel zum Zweck am Ende des Tages, aus meiner Perspektive. Ja. Jetzt sagen das immer Leute natürlich, die vielleicht auch viel Geld haben. Wenn du einen Milliardär fragst, der sagt, nein, Geld ist mir nicht wichtig. Ne? Ist klar, ne? Weil der hat ja genug. Ne? Aber am Ende des Tages reduziert sich schon wieder auf wesentlich, weil du kannst Geld haben, was du willst, wenn du nicht gesund bist. Wenn du ein Problem hast, ja, kannst Geld haben, was du willst. Du wirst es nicht schaffen auch. Ja? Deswegen bleibst du hart auf eure Ziele drauf und auf euren Fokus drauf. Ich glaube, das ist schon was Wichtiges, glaube ich, im Leben, dass man das mit Spaß und mit Fokus verfolgen kann am Ende des Tages. Reduziert sich es wieder auf das wahrscheinlich.
Ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Aussage und das ist was man, glaube ich, einmal im Leben selber draufkommen muss. Wenn man einmal draufkommen ist, dass es nicht nur die materiellen Dinge sind, sondern wie du sagst, dass es viel mehr gibt, die Familie, die Freunde, Gesundheit und so weiter, muss man sich vielleicht hin und wieder daran erinnern, aber wichtig ist einmal drauf zu kommen, weil nur das Materielle wird auf Dauer wahrscheinlich nicht glücklich machen. Ist kurzlässig, aber auf die Lebensjahre gesehen und vor allem gegenüber das Ende des Lebens ist wahrscheinlich das schnellste Auto nicht das Größte, wo man sich dran zurückerinnern will, sondern vielleicht schon auf die Dinge, die man gemeinsam mit seinen Liebsten erleben konnte.
Wobei man jetzt noch zusammenfassen muss, wenn man jetzt sagt, Spaß bedeutet aber auch Freiheit. Freiheit heißt aber auch, ich möchte mir schöne Dinge gönnen. Ist es auch überhaupt kein Problem im Endeffekt für Leute. Ich muss es nur leisten können, ist klar. Ja? Oder es muss aller Fokus drauf sein. Ja?
Bei dem einen ist das, beim anderen ist das. Es
genau.
Jeder seine Ziele und die soll er verfolgen.
Und du hast was Schönes vorher gesagt, du hast ja nicht immer nur in deiner Karriere oder jetzt auch noch, oder wenn du in Zukunft sagst, du wirst nicht immer nur so wie ein Komet aufsteigen quasi. Du wirst auch Rückschläge erleiden und du wirst Niederlagen haben quasi. Jetzt gar nicht nur körperliche, weil die hast du ja schon mal gehabt im Endeffekt und bist auch aufgestanden jetzt in Form von und hast getan, ne? Was ja zutiefst respektierend ist logischerweise, aber wie gehst du mit Rückschlägen und Niederlagen um, weil du weißt, du kannst es besser, weil du weißt, weiß nicht, das war jetzt nicht gut. Wie gehst du damit um?
Ja, war, ich glaube so wirklich, die Wunschanleitung mit Rückschlägen umzugehen, wäre gelogen, wenn ich die jetzt hätte, weil wenn es die geben würde, würde es wahrscheinlich irgendwer wahnsinnig teuer verkaufen, irgendein super Coach.
Ja.
Und alle Menschen wären ab heute nur noch glücklich. Aber so ist es leider nicht. Rückschläge sind leider sehr vielseitig, mal so, mal so, mal kurz, mal lang, mal schmerzhaft, mal nicht schmerzhaft. Aber ja, eine wichtige Sache ist eben, dass in jeder Situation, in der wir stecken, und das habe ich einmal schon gesagt, ist, haben wir noch immer die Wahl, wo ich hinblicke. Wo ich mich jetzt darauf fokussiere, ist eh schon alles so schlecht und es wird noch schlechter werden. Oder ob ich fokussiere, okay, es ist alles schlecht, aber was kann ich daraus machen? Und das war ein Learning aus meinem Umfeld, das ich Gott sei Dank irgendwann erkannt habe. Okay, ich bin im Krankenhaus, okay, ich kann die Arme und die Beine nicht bewegen, okay, es ist alles nicht lässig und die Aussichten sind auch nicht gut, aber was kann ich mit den Voraussetzungen noch rausholen? Ich habe noch hoffentlich ein langes Leben von mir und so wie es jetzt ist, bin ich definitiv unzufrieden, das taugt mir nicht, wenn man das jetzt so blöd sagen darf.
Ja.
Was kann ich daraus machen? Und das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges in allen Formen von Rückschlägen, ist jetzt super leicht gesagt. Das ist immer ganz toll, wenn man gerade selber einen wahnsinnigen Rückschlag erlitten hat und dann sagt einem irgendwer, na schau einfach aufs Positive.
Gut, wobei, bei dir klingt das nicht jetzt blöd, muss man voraus dazu sagen.
Ja.
Also jetzt sage ich was Hartes, ich habe nicht Husti, Schnupfi jetzt, wo ich sage, okay, na, mir geht es jetzt gerade nicht gut. Ne?
Ja.
Also, ich mein, da musst du ja was aus deinem Leben machen. Du bist ja sehr authentisch in der Sache, weil die ist ja was widerfahren quasi, was ja nicht normal ist. Aber was
Gott
vielen
sei
Leuten
Dank,
auch
Gott sei Dank.
Ja, aber trotzdem passiert es ja vielen Leuten. Und das ist ja, du hast diese Ausbildung, der andere hat eine Krankheit oder der andere hat keinen Job für 6 Monate und kämpft ums Überleben quasi. Es sind ja immer die Herausforderungen. Die Frage ist, wie geht man damit um? Ne?
Genau, und was halt oft das Leichteste ist, ist halt quasi sich selber in die Opferrolle stellen. Und ich bin so einmal, mir ist das alles passiert. Und die Verantwortung im besten Fall noch bei einem anderen suche, dass ich selber nichts dafür kann. Und schauen, ob irgendwer andere einem da wieder rausholt und wer andere ist schuld dafür, dass man drin ist und der muss mich da wieder rausholen. So. Ein Wort muss, ist es halt super, wenn ich schaffe, dass ich mich eben selber irgendwie auf die Beine stelle und sage, was kann ich jetzt tun, dass ich aus der Situation rauskomme. In meiner Lage war es halt eben, welche Therapien kann ich vielleicht machen, dass ich vielleicht doch die Arme wieder bewegen kann und es ist Gott sei Dank, hat es funktioniert.
Ja.
In anderen Fällen ist halt, wenn man jetzt einen geliebten Menschen verliert, wahnsinnig schwer, was zu finden, was ich selber tun kann, weil
Klar. Ich
kann ihn jetzt nicht zurückholen oder so. Aber vielleicht tut es mir leichter, wenn ich mir selber erlaube, die Gefühle zuzulassen. Zu weinen, dass ich die Menschen verloren habe. Mir selber zu erlauben, nochmal mit ihm zu reden. Ihm vielleicht einen Brief zu schreiben. Alles, was vielleicht irgendwer andere drüber lachen wird, das trotzdem zu machen. Ja. Dass ich für mich selber was finde, mit dem umzugehen. Und genauso ist es im Sport. Jetzt habe ich jahrelang auf einen Wettkampf trainiert und dann funktioniert es nicht oder ich verletze mich oder was auch immer. Auch urschlimm. Ich habe urviel verzichtet, die vielen Jahre habe, dass ich machen können. Aber was kann ich machen, dass ich vielleicht in diese Verletzung wieder schneller ausheile oder dass ich eine Alternative für den Wettkampf finde, die mir so wichtig war, den ich als neues Ziel finde. Was kann ich im besten Fall tun, dass ich irgendwie was Gutes mir selber tun kann, was Gutes für die Situation tun kann und damit das Ganze mal wieder in die positive Richtung geht und halt nicht noch weiter nach unten schlittert.
Hört sich alles immer noch sehr einfach an, aber
das ist halt das, ja.
Ich glaube, es gibt keine Bauanleitung dafür, dass man glücklich ist, aber ich glaube, du hast was Wichtiges gesagt. Ich glaube, es ist immer die Frage, wie man damit umgeht. Ja.
Frage der Perspektive oft, ja.
Ja, genau. Ich glaube, dass es ganz viele Menschen draußen gibt zurzeit, die ein bisschen perspektivlos sind. Ja, man sagt ja oft, die Jugend, diese Generation Z, Y, wie diese Generationen, die es halt gibt jetzt mittlerweile. Ja. Hättest du zwei Sachen, hättest du einen Tipp für diese, ich bin sehr fokussiert auf die junge Generation, weil ich glaube, in der jungen Generation steckt super viel Potenzial, aber ich glaube, teilweise haben sie verlernt zum Hackeln, ich sage es jetzt so, wie es ist, teilweise sind wir auch selber dran schuld, teilweise haben sie aber super Potenzial, wo super geniale Menschen da sind, aber die nicht abgerufen werden, die Potenziale, weil es auch keine Firmen und auch keine Perspektive gibt dafür. Und auf der zweiten Frage, also normal, und gibt es nach deiner Meinung auch, dass du junge Parasportler, weil du bist ja daraus gekommen quasi, gibt es da irgendwie so, wo du sagst, die davon trauen, auch eben so Profi zu werden, die auch einen Schicksalsschlag erlitten haben. Was würdest du den Leuten sagen?
Wahnsinnig wichtiges Thema auch für mich, also da mit der Jugend zu arbeiten, wie du sagst, ich finde auch, dass es da sehr, sehr viele Potenziale gibt und ich finde es auch immer sehr gemein, dass es zurzeit oft zuerst die Jugend heutzutage ist nur faul und macht nichts.
Das glaube ich nämlich auch nicht, muss ich
sagen. Es gibt sicher einige, also es ist aber sehr gemein, das Fall zu gemeinen, weil es wirklich sehr, sehr fleißige Jugendliche auch gibt und auch sehr intelligente und tolle und Leute, die sehr Tolles erreichen könnten, wenn man sie dorthin fördert. Und den einen Tipp ist halt schwierig, weil du weißt es selber, gerade in jungen Jahren, jeder hat seine eigenen Probleme, seine eigenen Situationen, also da muss man natürlich sehr individuell drauf eingehen eigentlich. was ich bei mir sehr, sehr schön oft finde, ich versuche meine Lebensgeschichte und was ich daraus gelernt habe, auch in die Welt hinauszutragen, weil ich mir oft denke, ich habe sehr viel daraus gelernt, aber eine sehr, sehr schwere Zeit durchmachen müssen. Wenn das andere Leute lernen können, ohne dass sie diese schwere Zeit durchmachen, großartig, und mein Unfall war nicht umsonst, wenn ganz, ganz viele Leute was mitnehmen können. Und so war ich dann eine Zeit lang und auch jetzt wieder sehr viel in Schulen, angefangen von Volksschulen bis zu Ausbildungsplätzen in der Pflege und so weiter. Und versuche da einfach den Menschen mit jungen Jahren anzuknüpfen, weil ich selbst 17 Jahre alt war bei einem Unfall. Also ich weiß genau, wie es ihnen gerade geht, und ich weiß noch bei mir damals, ich habe geglaubt, ich bin der coolste Typ auf der ganzen Welt. Nach der Schule wartet die Welt auf mich und ich werde sofort 3.000 Euro netto verdienen, sicher. Und es ist alles leicht und alles easy und alles cool. Und die größte Sorge war, wo gehen wir nächstes Wochenende fort? Das war mein größtes Problem im Leben. Und da versuche ich wirklich jetzt anzuknüpfen und persönlich mit den Kids zu reden. Ich bin da manchmal eine Stunde dort, halt eine Art Kino, weil das ist einfach eine Stunde mit den Kids über meine Lebensgeschichte zu reden. Und gerade nach dem Corona, ja, man, das ist wunderschön, weil ich dann wirklich, wirklich wunderschöne Nachrichten nachher auf Instagram und TikTok und so bekommen habe, wo sich die Kids bedankt haben, dass ich heute da war. Und es ist ihnen wirklich schwer gefallen mit dem ganzen Homeschooling zu Hause. Sie haben halt überhaupt keine Lust mehr auf das Ganze gehabt. Es war halt auch nur mit zu Hause das Zocken wichtig, weil da haben sie den Kontakt zu den Freunden gehabt, sonst sind sie nur zu Hause gegangen. Also ist auch verständlich, warum sie sich aufs Spielen übergehen. Und dass ich ihnen da ein bisschen die Augen geöffnet habe, warum die Schule jetzt eigentlich wichtig ist, damit sie ihre Träume später im Leben erfüllen können. Oder dass sie sich überhaupt einmal überlegen, welche Träume habe ich, und nicht von Tag zu Tag halt ihre Schularbeit machen und so dahin leben, sondern sich überlegen, was möchte ich nach der Schule machen, ist mir wichtig. Und da habe ich wirklich so, so tolle, wunderschöne Nachrichten von auch jungen Menschen bekommen. Und das gibt mir dann auch wirklich sehr viel zurück.
Mhm. Sehr schön. Du arbeitest sehr viel mit jungen Menschen, das weiß ich, das wissen wir. Wer noch nicht den Andreas Ehrenhofer folgt, vielleicht auf Instagram zum Beispiel, bitte folgt. Wir machen wirklich viele, viele coole Dinge. Nicht nur eine coole Persönlichkeit, sondern vor allem auch menschlich wirklich, wirklich, wirklich top, 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 muss ich sagen. Ja, also das, was ich bis jetzt kenne oder das, was wir bis jetzt geplaudert haben. Ja, und auch vor allem super diszipliniert. Dazu kommen wir noch. Wir reden im nächsten Blog darüber, dann über deine Zukunft, über die Karriere, auch noch über das Geschäft quasi auf gut Deutsch, weil es ist ja trotzdem irgendwie ein Geschäft und du musst ja trotzdem auch schauen, wie du das finanzierst und so weiter. Deswegen bleibt's dran, Blog 3 kommt bald.